Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Wenn Sie Fleisch essen, dann haben Sie die Wahl zwischen dem Steak aus konventioneller Haltung, dem gesetzlichen Standard entsprechend, oder Sie nehmen das Fleisch vom Tier mit ein bisschen mehr Platz im Stall. Oder soll es doch lieber das Huhn sein, das Auslauf hatte? Oder noch besser, das Bio-Rind? In mehreren Supermarktketten und Discountern haben Fleischesser beim Einkauf ab heute die Wahl. Geflügel, Schwein und Rind werden je nach Haltung einheitlich gekennzeichnet. Rot, blau, orange oder grün. Der Handel hat sich ein eigenes Tierlabel gegeben. Was aber kann das leisten? Das schauen wir uns genauer an in dieser Sendung. Und ist der Boom am Immobilienmarkt bald vorbei? Eine Studie legt diesen Schluss nahe, doch es gibt daran auch Kritik. Auch das ein Thema bei Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Sina Fröndrich. Die Große Koalition gibt unser aller Geld falsch aus. Solche Töne hören wir heute vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Auf der Hannover Messe formuliert der BDI seine Sorgen. Die Bundesregierung müsse investieren, und zwar nicht nur in den Klimaschutz, sondern auch bei der Digitalisierung. Denn am Konjunkturhimmel drohten dunkle Wolken. Es ist also ein Auftakt mit Sorgen. So beginnt die weltweit größte Industriemesse. Und das sind Sorgen, die Kanzlerin Angela Merkel bei ihrem traditionellen Rundgang sicher nicht entgangen sind. Sie hat sich, wie schon in den Vorjahren, zeigen lassen, was Roboter und Fabriken inzwischen schon so alles können und was Deutschland vom Messepartnerland Schweden lernen kann. Über neue Begegnungen zwischen Kanzlerin und Roboter berichtet Alexander Butter.
Auf der weltgrößten Industrieschau schwimmt ein flexibler Roboter in Tintenfischgestalt durch Rohrleitungen. Ein feinfühliger Automat reicht der Bundeskanzlerin ein Pfefferminzbonbon. Auf ihrem Eröffnungsrundgang bestaunen Angela Merkel und Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven die voll vernetzte Fabrik der Zukunft.
Und es zeigt sich, dass hier eben die künstliche Intelligenz, die Digitalisierung und die maschinelle Entwicklung Hand in Hand gehen.
Vollautonome Systeme, die sich selbst ihre Tätigkeit suchen, wird es noch in Jahren nicht geben. Doch die Vision ist am Stand des schweizerisch-schwedischen Technologiekonzerns ABB in greifbare Nähe gerückt. Montageroboter arbeiten vernetzt mit ihren menschlichen Kolleginnen an einer maßgeschneiderten Armbanduhr. Das Ziel ist die selbst in der kleinsten Stückzahl noch profitable Fertigung, erläutert Jörg Reger. Er ist Chef der Robotiksparte von ABB Deutschland.
Was wir jetzt hier sehen, ist natürlich, dass die Menschen hauptsächlich die Zufuhrsysteme bedienen, die Armbänder nachlegen, das Uhrgehäuse wird nachgelegt. Das machen hier jetzt die Menschen und die Roboter montieren sie zusammen und verpacken sie hier vorne und wird dann letztendlich auch ausgeliefert.
Ist der Mensch der Maschine bereits ausgeliefert, wie das Beispiel nahelegt? Auch darüber wollen sie auf der Messe diskutieren. Immerhin die unmittelbare physische Gefahr ist gebannt.
Alle Zäune können wegfallen, der Werker kann sich zwischen den Maschinen bewegen und je nachdem, wie nahe kommt, wird die Geschwindigkeit reduziert oder wieder schneller werden.
Der neue Mobilfunkstandard 5G mit 100-fach schnellerer Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht auch autonome Transportsysteme. Der Stuttgarter Mischkonzern Bosch präsentiert in Hannover einen induktiven Boden für Produktionshallen, der die kabellosen Automaten und Fertigungsmodule nicht nur mit Strom, sondern gleich auch mit Daten versorgt. Die Vernetzung bisher starrer Produktionslinien wird das produzierende Gewerbe revolutionär verändern, prophezeit Ralf Najorg. Er leitet bei Bosch die Industriesparte.
Oder man kann Anlagen permanent überwachen im Hinblick darauf, dass sie nicht ausfallen. Man kann aber auch Anlagen und Maschinenelemente permanent mit Daten nachversorgen und immer weiter ertüchtigen, sodass man auch Geschäftsmodelle daraus machen kann.
Bosch investiert und schon 2022 will das Unternehmen jährlich mehr als 1 Milliarde Euro mit Automatisierungstechnologie verdienen. Die Politik, sagt Najorg, ist ein Faktor im Kalkül.
Bei uns ist wichtig, dass jetzt sehr schnell die Entscheidungen fallen, eine 5G-Infrastruktur so schnell wie möglich steht, damit wir eben nicht nur in der Fabrik mit 5G-Standard arbeiten können, sondern auch natürlich die 5G-Fabriken an den Rest der Welt anschließen können.
Die Unternehmen warten auf den neuen Mobilfunkstandard auf 5G, um sich weiterzuentwickeln. 5G, eines der Hauptthemen auf der Hannover Messe. Wie 5G in der Praxis angewendet wird, dazu können Sie auch mehr lesen auf deutschlandfunk.de auf der Sendungsseite Wirtschaft am Mittag. Bleiben wir noch bei der weltweit größten Industriemesse. Das große Oberthema auf der Hannover Messe ist die Industrie 4.0. Mal wieder, muss man sagen. Denn dieser Begriff begleitet uns Jahr für Jahr. Wo aber stehen wir in diesem Prozess? Das konnte ich mit Gisela Lanzer besprechen. sprechen. Sie ist Institutsleiterin Produktionssysteme am Karlsruher Institut für Technologie. Frau Lanzer, wie weit sind wir bei der Industrie 4.0?
Wir sind schon mittendrin, definitiv. Also ich zitiere da gerne einen Kollege, Industrie 4.0 ist nicht wie schwanger sein, entweder ja oder nein, sondern das ist ein Prozess. Und die Frage ist eher immer, ob Evolution oder Revolution. Und es ist beides. Es hängt immer davon ab, wen es betrifft. Also jedes produzierende Unternehmen steckt in der Evolution Schritt für Schritt Richtung Digitalisierung. Und wenn ich mein Produkt anschaue, was ich produziere oder herstelle, dann kann es eben auch sehr leicht passieren, dass mein Produkt von einer anderen disruptiven digitalen Technologie abgelöst wird. Und dann ist es für mein Geschäftsmodell, für mein Produkt eine Revolution gewesen. Und ob es dann eine gesellschaftliche Revolution wirklich wird, das sehen wir dann wie bei allen klassischen Revolutionen erst hinterher.
Und wo würden Sie sagen, stehen wir jetzt? Sind wir noch eher in der Evolution oder haben wir auch schon revolutionäre Produkte vielleicht? Oder wo stehen wir da?
Ich glaube schon, dass es einzelne Produkte gibt, die man eigentlich nicht mehr nachfragt. Also wenn man schon allein an IT-Programme, auch gerade hardwarelastige Datenverarbeitungen denkt, dann sind die ja über neue Produkte einfach abgelöst. Das sehen wir immer. Das ist der technische Fortschritt, Innovation. Die Frage ist, in welchem Ausmaß. So, und insgesamt in der Industrie stecken wir definitiv in der Evolution. Wir versuchen, Prozesse immer stärker zu digitalisieren und vor allem die Schnittstellen abzuschaffen. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Es ist ja nicht so, dass wir bis heute gar nicht digital unterwegs sind. Wir haben unsere IT-Systeme, unsere Systeme, die aufeinander aufbauen, aber wir haben ganz viele Schnittstellen. Und eigentlich bei Industrie 4.0 geht es ja um die Vernetzung, dass auch fremde Objekte, die nicht vorher definiert worden sind, was sie miteinander reden, dass die miteinander kommunizieren können und quasi hier Regelkreise geschlossen werden können.
Das heißt, wir werden also auch, sag ich mal, bei der Hannover Messe 2020, 21, 22 immer wieder dieses Schlagwort Industrie 4.0 weiter hören, ohne dass vielleicht, sage ich mal, der Verbraucher, die Verbraucherin das so ganz konkret im Alltag schon mitbekommen?
Also ich hoffe erstmal, dass wir den Begriff noch lange hören, weil nichts schlimmer, als wenn wir jetzt schon wieder dem nächsten Passwort hinterherrennen. Und Industrie 4.0 ist natürlich erstmal ein Sammelsurium von Entwicklungen, aber auch sehr mächtig. Und ich finde, man sollte an dem Begriff auch festhalten, weil er vieles dann auch visualisieren kann. Dass der Endkunde vielleicht dann von der Industrie 4.0 nicht immer direkt was sieht. Ich meine, die Beispiele gibt es sehr wohl, individuelle Schuhe, Adidas, Speed Factory und solche Geschichten. Es gibt sehr wohl Schaufensterfabriken, die das dann auch dem Endkunden sehr schön nahe bringen. Aber die, sagen wir mal, diese ganzen Entwicklungen laufen natürlich eben in der Industrie. Deshalb heißt sie auch nicht Digitalisierung der Wirtschaft oder Digitalisierung der Gesellschaft, müsste man ja sogar sagen, sondern Industrie 4.0 ist ja dann wirklich die industrielle Wertschöpfung. Und das passiert nun mal in den Fabriken. Also das heißt, der Normalsterbliche kriegt es sehr wohl mit, wenn er mit Fabriken zu tun hatte, wenn er in der Fabrik oder mit der Fabrik arbeitet.
Jetzt gibt es ja große Fabriken und kleine Fabriken. Sehen Sie da ja einen Unterschied zwischen, sage ich mal, den großen Industriekonzernen und den kleineren, was da so die Entwicklung angeht?
Natürlich, also man kann schon sagen, dass sehr große Fabriken sehr viel mehr Aufwand investieren in die Digitalisierung, weil die Vernetzung und, sage ich mal, die Skalierung dann auch größer ist. Gerade wenn man in der Automobilindustrie die oft dann eine neue Fabrik auf der grünen Wiese oder, sagen wir mal, eine Halle komplett leeren und dann neue Maschinen reinstellen, ist es natürlich so viel einfacher, dann eine Totalvernetzung, also Totalvernetzung gibt es nicht, aber eine weitgehende Vernetzung zu erreichen, wie wenn ich eben gewachsene Strukturen habe, alte Maschinen, neue Maschinen, die miteinander kommunizieren müssen. Von daher haben wir schon sehr große Unterschiede, was nicht unbedingt an der Größe hängt, aber ich sag mal, die Not bei Großen ist noch viel größer wie bei Kleinen, weil sie auch noch verschiedene Standorte haben, also die Fabrik sehr groß verteilt. Bei Kleinen sehen wir manchmal wirklich überraschend unglaublich tolle Lösungen, weil Kleine dann sehr agil und sehr schnell da auch eine Vernetzung darstellen können. Aber Studien zeigen schon, dass gerade der Mittelstand eigentlich hinterherhängt.
Jetzt gibt es Kritiker, die bei dem Begriff Industrie 4.0 sogar von einem Kampfbegriff sprechen, geprägt, um politisch Unterstützung zu bekommen. Sehen Sie diese Kritik?
Es war mal ein richtig guter Marketing-Schlager, würde ich sagen. Also ich sehe das sehr positiv, dass man dieses Mal verstanden hat, ein schon sehr technisches, es ist ja nicht nur ein technisches Thema, die Leute müssen da auch mitgenommen werden, aber schon ein sehr, sagen wir mal, industrielastiges Thema in die Gesellschaft zu tragen. Und das hat man mit dem Buzzword sozusagen geschafft. Also Chapeau, super.
Gisela Lanzer war das, zuständig für Produktionssysteme am Karlsruher Institut für Technologie. Eine größere Wohnung, gar ein Haus. Inzwischen fällt es nicht nur ärmeren Menschen in deutschen Großstädten schwer, umzuziehen. Auch die Mittelschicht hat Schwierigkeiten, etwas Bezahlbares zu finden. Wohnungsnot ist das Schlagwort, das durch Berlin, München, Köln und andere Großstädte geistert. Und die Antwort lautet: bauen, bauen, bauen. Oder doch nicht? Hat sich das Problem bald erledigt? Eine Studie kommt zu diesem Schluss. In 4 Jahren schon könnten die Mieten wieder günstiger werden und die Immobilienpreise sinken. Richtig gehört. Nur was ist dran an dieser Studie? Panayotis Gavrilis mit Einordnungen.
Don't panic. Der Mietenwahnsinn geht absehbar zu Ende. So lautet die Überschrift einer Kurzanalyse von Rainer Braun vom Forschungsinstitut Empirica.
Meine Studie sagt ja nicht, dass die Welt jetzt ab morgen in Ordnung ist. Meine Studie sagt, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Wir sind jetzt auf dem Weg der Besserung. Die Mieten werden nicht in den Himmel steigen.
Die Bautätigkeit hat sich laut der Studie verdoppelt innerhalb von fast 10 Jahren. Von 159.000 Wohnungen im Jahr 2009 auf knapp 300.000 in 2018.
Wir sind mittlerweile auf dem Weg. Wir bauen von Jahr zu Jahr mehr neue Wohnungen zusätzlich am Markt. Und haben jetzt auch in den Top 7, in den teuren Top 7 Städten mittlerweile ein Neubauniveau erreicht, was fast ausreichend ist, um die zusätzliche Nachfrage am Markt zu befriedigen.
In Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und München sind in den vergangenen 4 Jahren durchschnittlich 25.000 neue Wohnungen im Jahr entstanden. Doppelt so viele wären nötig gewesen, doch diese sogenannte Fertigstellungslücke werde sich schließen, also Angebot und Nachfrage ausgeglichen, sagt Braun.
Man kann davon ausgehen, die Fertigstellungszahlen werden weiter leicht steigen und dann werden wir absehbar in 3 bis 4 Jahren die Lücke geschlossen haben und es eben keine weiteren Mietsteigerungen geben.
Keine Mietsteigerungen bedeutet aber nicht, dass auch die Mieten sinken. Eine valide Vorhersage, ob Wohnen tatsächlich günstiger wird, kann der Empirikerforscher Rainer Braun aber nicht abgeben. Nur so viel: Wenn die Mieten sinken sollen, müssten vor allem die Baukosten gesenkt werden. Und dann läge die Ersparnis, rechnet Braun, wohl bei 50 Cent je Quadratmeter kalt. Für Klaus Michelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, stellen die Empirikerprognosen keine Überraschung dar. Der Ausgleich der Nachfrage und des Angebots finde im Immobilienbereich zeitverzögert statt. Michelsen kritisiert grundsätzlich, dass vor allem untere Einkommensgruppen nichts vom aktuellen Bauboom hätten. Die unteren 20% geben im Schnitt fast 40% ihres Einkommens für die Miete aus, so der DIW-Forscher.
Im Augenblick wird eher groß gebaut, es wird eher teuer gebaut und es wird eher hochpreisig gebaut. Und das führt eben dazu, dass es vor allen Dingen mehr Wohnraum gibt für gut verdienende Haushalte. In Berlin würde man im Augenblick vor allen Dingen damit rechnen, dass so ungefähr für 13 Euro aufwärts neu gebaut wird. Das ist so ungefähr der Marktdurchschnitt. Das sind Preise, die Geringverdiener kaum bezahlen können.
Diese Einschätzung teilt auch Rainer Braun von Empirica, aber...
So ist es halt in der Marktwirtschaft, dass zuerst diejenigen ihre Nachfrage befriedigen können, die die höchste Zahlungsbereitschaft haben. Erst wenn die befriedigt sind, erst dann werden Haushalte mit niedriger Zahlungsbereitschaft, sprich mit niedrigerem Einkommen, befriedigt werden können.
Brauns Prognose, dass der sogenannte Mietenwahnsinn angeblich zu Ende ginge, stützt sich auch auf die Bevölkerungsprognosen der Bundesländer. Laut Empirica wächst die Nachfrage nach Wohnraum in sogenannten Schwarmstädten weniger schnell. Viele Familien flüchten, so heißt es, ins Umland. Zahlen zur Zuwanderung und Binnenmigration, also wie viele Menschen wann und wohin umziehen werden, also aufs Land oder in die Städte, diese Zahlen ließen sich nur sehr schwer voraussagen, sagt hingegen Klaus Michelsen vom DIW.
Panayotis Gavriles war das aus Berlin. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone verharrte im Februar unverändert auf dem tiefsten Stand seit mehr als 10 Jahren. Einzelheiten dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Ja, die Arbeitslosenquote habe wie im Vormonat 7,8% betragen, teilte das Statistikamt Eurostat mit. In konkreten Zahlen bedeutet das, im Euroraum waren im Februar gut 12,7 Millionen Menschen ohne Arbeit. Die höchste Arbeitslosenquote verzeichnet Griechenland. Die Inflation in der Eurozone ist im März gesunken. Wie das Statistikamt Eurostat mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,4%. Im Februar hatte die Inflationsrate 1,5% betragen. Nach wie vor am deutlichsten verteuerte sich Energie. Dazu passend die Überleitung zur nächsten Meldung. Stromkunden in Deutschland zahlen so viel wie nie pro Kilowattstunde. Das zumindest ergaben Berechnungen des Vergleichsportals Verivox. Danach würden im Durchschnitt derzeit 29,42 Cent pro Kilowattstunde fällig. Viele Versorger würden gestiegene Beschaffungskosten als Grund für die aktuelle Preiserhöhung angeben.
Die Anstiege werden weitergehen. Wir gehen ja aus der Kernkraft raus, wir wollen aus der Kohle rausgehen, die Netze werden ausgebaut, die CO2-Preise steigen. All das wird natürlich auch den Strompreis nach oben treiben.
So die Erwartung von Andreas Löschel, Professor für Energiewirtschaft an der Uni Münster im Deutschlandfunk. Im März hat die Zahl der batteriebetriebenen Neuwagen in Norwegen einen neuen Rekord erreicht. Wie die Straßenbehörde des Landes mitteilte, lag der Anteil der Elektroautos bei den Neuzulassungen bei 57%. Das ist eine historische Zahl, sagte der Direktor der Behörde. Norwegen hat sich das Ziel gesetzt, von 2025 an keine Diesel- und Benziner mehr neu zuzulassen. Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero will vom US-Lebensmittelkonzern Kellogg die Kekssparte übernehmen, für umgerechnet rund 1,2 Milliarden Euro. Das teilte Ferrero heute mit. Das Geschäft soll in der zweiten Jahreshälfte zum Abschluss kommen. Ferrero werde von Kellogg in dem Zuge auch mehrere US-Produktionsstätten übernehmen. Die Bundesbank und die Bankenaufsicht BaFin testen erneut die Widerstandsfähigkeit deutscher Banken und Sparkassen. Angesichts des andauernden Zinstiefs heute startete zum einen die Umfrage, welche Folgen die Minizinsen für die Geschäftsergebnisse der Kreditinstitute haben. Zum anderen wird in einem Stresstest durchgespielt, wie gut die Institute aufgestellt sind im Fall einer sehr schlechten Wirtschaftsentwicklung. Veröffentlicht werden sollen die aktuellen Ergebnisse im Herbst dieses Jahres.
Wirtschaftsnachrichten von Günter Hetzke waren das. Mehr Geld bezahlen für Fleisch aus tierfreundlicher Haltung, das würden viele wohl in Kauf nehmen, allerdings nur theoretisch. Praktisch hingegen landet dann doch das abgepackte Fleisch aus konventioneller Haltung im Warenkorb, so hat es jüngst wieder eine Studie gezeigt. Dennoch, das Interesse an Fleisch aus besserer Haltung ist da und deswegen gibt es ab heute ein neues Label, das Orientierung liefern soll, und zwar in den größeren Supermärkten. Was kann das Logo des Handels leisten und was nicht? Anja Nils informiert.
Auf der Packung mit den Hähnchenschenkeln in der großen Kühltruhe bei Lidl prangt ein kleines Label mit der Zahl 2. Stallhaltung Plus bedeutet das. Die Tiere haben ein bisschen zusätzliches Beschäftigungsmaterial und 10% mehr Platz als im gesetzlich vorgeschriebenen Standard. Also statt 2/3 eines DIN A4-Blattes noch zusätzlich die Größe eines halben Handys. Ab April haben Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Netto, Penny und Rewe ein einheitliches System für verschiedene Fleischqualitäten, um zu kennzeichnen, wie die Tiere vorher gelebt haben, erklärt Sabrina Schulz von der Verbraucherzentrale Berlin.
Es ist so, dass die Stufen 1 und 2 ausschließliche Stallhaltungen sind. Erst ab Stufe 3 ist es notwendig, dass das Tier Kontakt zum Außenklima hat. Und ab Stufe 4 ist es dann auch die sogenannte Biohaltung. Um aber wirklich eine Wahlfreiheit zu haben, sollten auch wirklich in allen 4 Haltungsformen Fleisch im Angebot sein. Das bedeutet, dass jetzt eigentlich nur Fleisch der Stufen 1 und 2 zu kaufen sind in den Supermärkten. 3 und 4 ist noch relativ selten.
Der Anteil von Biofleisch und Wurst liegt in Deutschland bei gerade mal 1,3% der insgesamt verkauften Fleisch- und Wurstmenge. Fleisch der Stufe 3 gibt es inzwischen immerhin bei Aldi. Christian Böttcher vom Deutschen Lebensmitteleinzelhandelsverband macht die Landwirte dafür verantwortlich, dass das Angebot in den Stufen 3 und 4 so gering ist. Die produzierten schlicht nicht mehr.
Wenn mehr Ware am Markt ist mit höheren Qualitäten, können wir das den Kunden natürlich auch anbieten.
Landwirte wiederum fühlen sich ausgebremst, weil sie keine Planungssicherheit haben. Denn noch weiß keiner, welche Bedingungen für ein bestimmtes Label auf Dauer erfüllt werden müssen. Der Siegeldschungel bei der Fleischkennzeichnung ist schwer durchdringbar. Neben den traditionellen Kennzeichen der Ökoszene wie Demeter, Naturland, Bio oder Neuland gibt es jetzt die neuen Haltungskennzeichen der Discounter und künftig ab 2020/21 auch noch das staatliche Tierwohl-Label. Das können nur Anbieter bekommen, die den Tieren mehr bieten als den gesetzlichen Standard. Und es umfasse auch mehr als die Haltungskennzeichnung der Supermärkte, sagt Sabrina Schulz.
Bei dem staatlichen Tierwohl-Label, das kommen wird, geht es nicht nur um die reine Haltung, sondern das wird von der Geburt bis zur Schlachtung betrachtet, der Prozess. Es wird also auch hinterlegt Kriterien an den Transport zu den Schlachthöfen.
Allerdings wird das staatliche Tierwohl-Label bisher nur Vorgaben für Schweine machen. Das größte Problem bei den ganzen Labeln und Siegeln sei einerseits die Unübersichtlichkeit und andererseits die Tatsache, dass es für kein Label eine gesetzliche Verpflichtung gebe, sagt Katrin Wenz vom BUND.
Landwirte, die in andere Stallsysteme investieren müssen, die müssen richtig Geld in die Hand nehmen und die brauchen vom Gesetzgeber eben ein Gesetz, was diese Haltung vorschreibt und damit sie nicht in etwas investieren, was möglicherweise keine Zukunft hat.
Die freiwillige einheitliche Kennzeichnung der Discounter und das staatliche Tierwohl-Label sind deshalb nur ein erster Schritt in die richtige Richtung, sagt Sabrina Schulz von der Verbraucherzentrale Berlin.
Verbraucher kaufen nicht nur eine Hähnchenkeule, sondern Verbraucher kaufen auch Salami und Mortadella. Und auch da möchte der Verbraucher wissen, wie das Tier gelebt hat.
Und vom Einkauf im Supermarkt kommen wir jetzt hier gegen Ende der Sendung zur Börse in Frankfurt am Main. Claudia Werle hat den Handel dort im Blick. Frau Werle, für den Leitindex DAX, da hat die Woche eigentlich ja ganz gut angefangen und das, obwohl es eher verhaltene Nachrichten gibt von Konjunkturseite.
Ja, diese Konjunkturzahlen, die kamen aus der Eurozone. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone auf dem tiefsten Stand seit 10 Jahren, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Was halt nicht so gut ankommt hier, das sind die Zahlen aus der Industrie. Die Auftragsbücher bei vielen Konzernen sind nicht mehr so prall gefüllt. Die schwächer werdende Weltkonjunktur macht sich da bemerkbar. Auch die Handelsstreitigkeiten und das Hickhack rund um den Brexit. Ja, und solche Zahlen ausgerechnet zum Auftakt der Hannover Messe. Clemens Füß, der Chef des Münchner IFO-Instituts, kann sich sogar vorstellen, dass es hier in Deutschland zu einer Rezession kommt. Wenn es zu einem harten Brexit kommen wird, ein Abschied Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag würde einfach den Handel beeinträchtigen. Dass der DAX heute so deutlich im Plus ist, und zwar fast 1,5%, der steht jetzt bei 11.689 Punkten. Das hängt unter anderem mit guten Zahlen aus China zusammen. Zudem hoffen einfach viele hier an der Börse, dass es zu einer Einigung in Sachen Handelsstreitigkeiten kommen wird.
Welche einzelnen Unternehmen profitieren denn heute von dem Plus im DAX?
Naja, im Prinzip all die Unternehmen, für die China ein wichtiger Handelspartner ist. Da gehören die Autobauer dazu, da gehören aber Autozulieferer auch dazu, wie beispielsweise Continental oder Maschinenbauer Dürr oder ThyssenKrupp. Bei Aktien von ThyssenKrupp sehen wir ein sattes Plus von 5,5%. Siemens Aktien können über 2% steigen.
Beim Billigflieger EasyJet rechnet man bis zum Sommer mit einem schwierigen Geschäft. Woher kommt diese Sorge?
Da bin ich wieder beim Brexit. Keiner weiß einfach, wie es momentan in Sachen Brexit weitergehen wird. Die Konjunkturaussichten sind nicht mehr so rosig und das lässt dann manch eine davor zurückschrecken, in den Urlaub zu fliegen. Und entsprechend vorsichtig blickt man bei EasyJet auch auf die kommenden Monate. Die Aktien werden in großem Stile verkauft. Lufthansa-Papiere, die können sich immerhin von ihrem Tagestief erholen. Jetzt sehen wir ein hauchdünnes Plus.
Und auch Fußball spielt heute eine Rolle. Der BVB auf Platz 1 der Bundesliga-Tabelle vor den Bayern. Wie sehr hilft das der Aktie?
Oh, das hilft den Aktien wirklich sehr. Ich denke mal, wer Aktien von Fußballclubs kauft, der hat sicherlich nicht nur ein knallhartes Kalkül im Auge. Da schwingt einfach sehr, sehr viel Herzblut mit. Und wenn Borussia Dortmund nun ganz oben auf der Bundesliga-Tabelle steht, bringt das Fans in Jubellaune. Das hat aber auch ganz praktische Gründe. Das darf man nicht außer Acht lassen. Je erfolgreicher nämlich ein Verein in der Liga ist, desto höhere Einnahmen winken auch. Und die Aktien vom BVB, die sind heute über 2% im Plus.
Dann lohnt heute noch ein Blick auf Osram. Warum?
Die Papiere haben in der vergangenen Woche deutlich nachgegeben, nachdem der Konzern einen recht pessimistischen Geschäftsausblick gegeben hat. Osram, ein Lichtspezialist, der ja lange Zeit für seine Leuchtmittel bekannt war, kümmert sich jetzt, es ist vor allem ein Zuliefererunternehmen genommen, unter anderem für die Automobilindustrie. Und ich habe ja eben schon gesagt, das ist eine Branche, die sehr im Wandel ist. Und das starke Plus bei den Aktien heute von 4%, das hängt unter anderem mit Übernahmefantasien zusammen.
Dann schauen wir noch auf den Euro.
Der kostet 1,1215 Dollar. Die Umlaufrendite ist heute gestiegen von -0,13 auf -0,1%. Und der Goldpreis, die Feinunze aktuell 1.291,44 Dollar.
Das war Claudia Werle mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Hier folgen die Nachrichten. Anschließend Kultur heute mit Maja Elmreich. Mein Name ist Dina Fröndrich und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss.